Hintergründe sind unser Thema heute in der Matinee. Und ein Hintergrund, der das ganze Leben prägt, das ist die Herkunft. Menschen, denen man ansieht oder anhört, dass sie nicht deutsche Vorfahren haben, bekommen das auch hierzulande leider allzu oft zu spüren. Und zwar selbst dann noch, wenn sie hier geboren sind und ihre Familien vielleicht sogar schon in der zweiten oder dritten Generation in Deutschland leben. Dass aber Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund unsere Kultur und Gesellschaft prägen, das steht außer Frage. In der deutschen Gegenwartsliteratur sind Werke von Menschen mit Migrationshintergrund zunehmend präsent. Karin Yeşilada ist als Tochter einer Deutschen und eines Türken in Deutschland geboren. Die promovierte Germanistin forscht und lehrt an der Ruhr-Universität in Bochum zum Thema Migrationsliteratur. Und ich freue mich jetzt, mit ihr darüber zu sprechen. Guten Morgen, Frau Yeşilada.
Guten Morgen, Herr Brandl.
Frau Yeşilada, Sie beschäftigen sich jetzt schon seit vielen Jahren intensiv mit migrantischer Literatur in Deutschland. Wie sind Sie dazu gekommen?
Durch einen Professor, bei dem ich studiert habe, der in Marburg Tagungen zu kleinen Literaturen gemacht hat, österreichisch-deutsche, schweizerdeutsche, rumäniendeutsche und zum Schluss orientalisch-deutsche Literatur. Das fiel dann genau in meine Examenszeit und inspirierte mich zur Doktorarbeit. Dazu kommt aber vielleicht auch, dass ich damals noch als eine der wenigen eine Studentin mit bikulturellem Hintergrund war, nämlich einer deutschen Mutter und einem türkischen Vater. Und da waren natürlich unter den sogenannten orientalischen AutorInnen die türkisch-deutschen für mich von Interesse.
Ja, Sie haben einen türkischen Vater, haben Sie eben gesagt. Aber es geht Ihnen nicht allein um türkisch-deutsche Literatur, oder?
Nein, so wurde mein Interesse und über die orientalisch-deutsche Literatur hinaus geweckt an AutorInnen, die nach Deutschland eingewandert waren, so wie seinerzeit auch mein Vater, übrigens auch meine schlesische Mutter ist nach Westdeutschland sozusagen eingewandert. Ja. Und ich habe in den 80er Jahren studiert, in den 90ern dann promoviert. Da war das alles noch relativ neu und spannend zu sehen, da kommen Leute, lernen Deutsch und schreiben in deutscher Sprache oder aber ihre Kinder gehen in deutsche Schulen, machen deutsches Abitur und sind inspiriert von deutscher Literatur und schreiben. Diese Literatur fand ich unglaublich spannend.
Ihre Dissertation aus dem Jahr 2011 hat den Titel Poesie der dritten Sprache. Was genau meinen Sie damit?
Ich habe mich auf die Lyrik beschränkt. Ursprünglich hatte ich mal den großen Plan, alle AutorInnen abzubilden. Das war damals schon nicht machbar. Ich bin dann bei den LyrikerInnen gelandet und zwar bei den Türkisch-Deutschen. Und die dritte Sprache, das bezieht sich so ein bisschen auf Postkolonialität. Es gab also in der Forschung, vor allem in den 90er Jahren, die Idee, es gibt nicht zwei Kulturblöcke nebeneinander, die sich bekämpfen, sondern die verschmelzen ineinander und daraus entsteht etwas Neues, etwas Drittes. Und es gab dann den theoretischen Begriff des dritten Raumes, den ich übertragen habe auf dritte Sprache. Das hatte damals auch Zafer Şenocak, ein türkisch-deutscher Autor, geboren in den 60er Jahren, verwendet. Er hat also eine Türkin und einen Deutschen miteinander sprechen lassen und sie hat dann so ein bisschen nachgebohrt in Istanbul und gesagt, du bist doch eigentlich auch Türke, wieso redst du kein Türkisch? Und diese Figur hat dann aus Deutschland kommend gesagt, ich benutze eine dritte Sprache und mit der können wir beide uns unterhalten. Und das fand ich einen schönen Ausdruck dafür, dass dieser dritte Raum etwas ist, das ist nicht mehr nur türkische Literatur oder nur italienische Literatur, die die Eltern mitgebracht haben oder nur deutsche Literatur, die es im deutschen Schulkanon gibt, sondern es ist eine Kombination aus beidem, etwas Neues und das bedeutet das Dritte, das Neue.
Spannend, ein schöner Begriff eigentlich. Wie spiegelt sich denn diese dritte Sprache in der migrantischen Gegenwartsliteratur?
Sehr, sehr vielfältig. Um vielleicht noch ein Gedicht dabei zu benennen, Zehra Çırak, eine türkisch-deutsche Lyrikerin, die hat in Berlin so ein bisschen wie der Österreicher Jandl gejandelt und mit Sprache gespielt. Und zum Beispiel hat sie ein Gedicht, wo sie ein türkisches Wort und ein deutsches Wort verwendet für den Begriff Hand. Auf Deutsch Hand, auf Türkisch El. Das hat sie kombiniert. Was kommt raus? Handel. Und dann hat sie über diese beiden Wörter etwas über Handel, Wirtschaft, eine Hand wäscht die andere, man gibt sich die Hände. Dann hat sie eine türkische Redewendung in das Gedicht eingeflochten, Ellerini Salik, eure Hände seien gesegnet, sagt man, wenn gut gekocht wurde zum Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, wo die deutsche Sprache und die eingewanderte Sprache in einem Text zusammen auftreten.
Und sich gegenseitig auch inspirieren und neuen Sinn, neue Kontexte auch ergeben.
Ganz genau. Und das haben wir für für viele Sprachen mittlerweile. Deutschland ist mittlerweile auch in der Literatur sehr vielsprachig geworden. Ja. Das bedeutet, dass deutsche AutorInnen, die hier leben, einen deutschen Pass vielleicht haben, hier im Literaturbetrieb für ein deutsches Publikum schreiben, trotzdem auch kurdische Formulierungen, persische Formulierungen, arabische Formulierungen einflechten. Dass also immer mehr diese Herkunftssprachen auch zu hören sind und den LeserInnen, die diese Sprachen womöglich verstehen, eine zusätzliche Genuss- und Leseebene verschaffen.
Ja, das erweitert auch die Sinnräume zum Teil. Wie verändert denn solche migrantische Literatur den literarischen Diskurs?
Es kommen sehr viele Geschichten, die verwurzelt sind in den Herkunftsländern. Und wir haben mittlerweile fast 3 schreibende Generationen, wenn wir zählen von der Nachkriegszeit, der klassischen Zeit der GastarbeiterInnen, Einwanderung, also so 60er Jahre, erste Publikation, 70er Jahre. Wir haben bereits in den 80er Jahren die Kinder der ersten Generation, also die hier aufgewachsenen, schreiben gehabt. Wie verändert sich das? Vor allem die jüngeren Generationen erzählen die Einwanderungsgeschichten ihrer Familien. Wir haben zum Beispiel den sehr bekannten Autor Selim Özdoğan aus Köln, der eine ganze Romantrilogie über eine Figur, die seiner Mutter nachempfunden ist, geschrieben hat und damit die Geschichte der Einwanderung seiner Familie nachzeichnet. Es gibt auch AutorInnen aus Russland, die als Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen sind und dann über ihre Geschichte in Russland schreiben. Alina Bronski ist so eine Autorin mit Scherbenpark. Wir haben AutorInnen, die heute die Geschichte ihrer Familie im Jugoslawienkrieg nachforschen, nacherzählen. Und das bedeutet für die deutschsprachige Literatur, dass auch Themen einwandern, dass Topografien, also Ortschaften, Landschaften einwandern, dass wir in einem deutschen Roman vielleicht im persischen Hochland unterwegs sind oder vielleicht sogar in afrikanischer Tradition der Ahnenfeier, wie in dem sehr bekannten Jugendbuch, das wurde auch mit mehreren Preisen ausgezeichnet, Die Sonne so strahlend und schwarz von Fleur Chantal Saint-Jean. Das heißt, hier kommen neue Themen, neue Geschichten mit rein.
Und es ist tatsächlich auch so, dass das mittlerweile bei den Leserinnen und Lesern viel angenommen wird und auch gar kein wirkliches Nischenphänomen mehr ist, oder?
Jein. Festivals wie zum Beispiel die Lit Cologne, viele kleinere Festivals in Berlin, im Ruhrgebiet sind sehr divers ausgelegt und haben da ein großes Interesse daran. Aber der allgemeine Literaturbetrieb ist immer noch sehr auf ein paar sehr bekannte, populäre AutorInnen ausgerichtet und alles, was so im Mittelfeld erscheint, fällt weg. Das hängt auch mit dem deutschen Buchmarkt zusammen, der ja seit einigen Jahrzehnten nur noch sehr große Verlage in den Buchhandlungen präsentiert. Und viele kleine und mittlere Verlage haben da Schwierigkeiten, Präsenz zu zeigen.
Welche jüngeren Autorinnen und Autoren der zweiten oder dritten Generation sollte man denn Ihrer Meinung nach unbedingt lesen und warum? Haben Sie noch einen Lesetipp für uns?
Oh ja. Ich habe einmal den Lesetipp einer vietnamesischen Zeitjournalistin, die ihren ersten Roman vor 2 Jahren vorgelegt hat. Das ist Quê Pham. Der Nachname ist Paula Heinrich Anton Martha. Wo auch immer ihr seid, heißt ihr Roman, der die Familiengeschichte aus dem geteilten Vietnam in die Bundesrepublik einwandernd bis hin in die Vereinigten Staaten nachzeichnet anhand einer jungen Frau, die sich gar nicht so richtig damit auseinandersetzen wollte, es dann aber anlässlich einer Begebenheit tut. Quê Pham, wo auch immer ihr seid. Der zweite Roman von einer arabisch-deutschen jungen Autorin, Rasha Kayat. Der Nachname buchstabiert sich Kaufmann Heinrich Anton Y. Anton Theodor Kayat. Ich komme nicht mehr zurück, heißt der Roman, glaube ich. Bitte gucken Sie das zu Hause nochmal nach. Rasha Kayat, ich kehre nicht mehr zurück. Eine Geschichte von 3 FreundInnen im Ruhrgebiet, eine davon ein arabisch-deutsches Mädchen, das im Ruhrgebiet aufwächst und den Bruch empfindet, als 2001 die Anschläge auf das World Trade Center passieren und sie als Araberin plötzlich eine ganz andere Rolle zugeschrieben bekommt. Ein sehr schöner Roman, sowohl über Freundschaft, über das Ruhrgebiet, aber auch über arabisches Aufwachsen in Deutschland.
Leseempfehlung von Karen Yeshilada. Die Germanistin forscht an der Ruhr-Uni in Bochum zur Literatur von Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund in Deutschland. Frau Jaschilada, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ich danke auch und wünsche viel Spaß beim Zuhören und Lesen.
Dankeschön. Sie hören die Matinee in SWR Kultur, heimliche Hauptrolle, der Hintergrund, so heißt unsere Sendung heute.